Ich hoffe nicht, dass wir jemanden ausgelassen haben oder übersehen haben. Wir sind hier im Namen des Herrn. Wir sind hier in ganz großer Erwartung. Wir werden heute die Entscheidung zu treffen haben, ob wir glauben wollen oder nicht glauben können. Und ich meine, dass wir dazu bestimmt sind, Gott zu glauben. Wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, so sind wir dazu bestimmt, Gott zu glauben. Und wenn die Heilige Schrift sagt, dass die ganze Welt im Argen liegt, dann stimmt es damals und es stimmt heute noch. Aber genauso stimmt es, was Paulus geschrieben hat, 1. Thessalonicher 5, Vers 3 und 4. Ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Die einen sind in der Finsternis, die anderen wandeln in dem Licht. Amen. Und können mit ganzem Herzen ausrufen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Als Bruder Russ das Wort, das auch Petrus mit einbezogen hat, las, kam ein Leid über mich. Und ich dachte bei mir selber, wäre es diesem Mann doch nur erspart geblieben. Aber im nächsten Augenblick kam mir ein ganz anderer Gedanke. Wie oft haben wir unseren Herrn verleugnet? Wie oft haben wir die Bibel nicht aufgeschlagen, wo wir sie hätten aufschlagen können? Wie oft haben wir kein Zeugnis gegeben, wo wir hätten ein Zeugnis geben können? Petrus hat ihn ja dreimal verleugnet. Wir haben ihn vielleicht dreimal 30-mal oder dreimal 300-mal verleugnet. Wollen wir bitte nicht hier sitzen und denken, Petrus, du tust uns leid. Es musste so sein. Auch er musste seine Grenzen feststellen, dass er ein fehlbarer Mensch ist, wie wir es alle, so hoffe ich, auch festgestellt haben. Und dann, als es geschah, wandte der Herr sich um und schaute Petrus in Liebe an, und er weinte bitterlich. Uns wird es nicht anders gehen. Jedes Mal, wenn wir eine Gelegenheit versäumt haben, den Herrn zu bekennen, dann kommt eine Reue über uns. Und wir sagen, Herr, vergib uns und sei uns gnädig. Hilf uns das nächste Mal, dass wir dich nicht verleugnen. Ich hatte mir vorgenommen, auf all meinen Reisen die Bibel offen in der Hand zu tragen, um dadurch die Menschen aufmerksam zu machen, dass sie mich eventuell ansprechen könnten. Und dann, wenn man in sozialistische und kommunistische und islamische Länder kommt und genau weiß, welche Einstellung da herrscht, dann bleibt die Bibel im Handgepäck. Dann bleibt sie im Handgepäck. Wir wissen, die Stunde Gottes schlägt für alles. Da sind wir voller Zuversicht. Gott ist auf dem Thron. Er hat einen Plan, er hat ein Programm und er bringt seinen göttlichen Heilsratschluss in diesen Tagen zur Vollendung und wir dürfen ein Teil dieses göttlichen Heilsratschlusses aus Gnaden sein. Ich möchte in diesen Versammlungen möglichst viele Bibelstellen lesen, damit wir eine schriftliche oder eine biblische Grundlage für unseren Glauben haben. Man kann eine Stelle lesen und dann darüber sprechen, und man kann einige lesen, um uns das, was betrachtet wird, von allen Seiten zu beleuchten. Um eine Sache bitte ich euch, es mir zu entschuldigen. Ich habe auf meiner letzten Reise ein wenig Erkältung mitgebracht aus der Hitze, aus der tropischen Hitze. Und wenn sich ein Hustenreiz einstellt, dann kann ich nichts dafür. Es sind irdische Dinge, die kommen und gehen, aber sie kommen schneller, als sie gehen manchmal. Und so nehmen wir auch das hin, wie es kommt, und hadern nicht mit uns. Ehe wir lesen, werden wir noch beten, und ehe wir beten, werden wir noch lesen. Aber ich möchte vorher die Bekanntgaben machen, damit wir, so Gott will und wir leben und alles planmäßig verläuft, damit ihr wisst, was noch in unserem und wir hoffen im Programm Gottes ist. Vor einiger Zeit lag es mir am Herzen, den Menschen dieser Stadt das Evangelium zu verkündigen. Ihr wisst ja, man hat eine Verantwortung. In alle Welt wird das Wort hinausgetragen und in der eigenen Stadt wissen es die Menschen nicht. Und das betrübt und bekümmert uns schon. Und da kam mir der Gedanke, wir haben als Nachbarn das größte Einkaufszentrum in der ganzen Umgebung. Und so kam mir ein zweiter Gedanke, frage den Chef, ob es nicht möglich wäre, all diesen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und siehe da, ich fasste den Mut und wir sahen uns zum ersten Mal, dem Namen nach kannten wir uns und wir tranken eine Tasse Kaffee gemeinsam. Und er sagte, Herr Frank, das will ich Ihnen sofort sagen, ich bin Atheist. Und das hörte sich schon mal ganz gut an. Mit solchen Leuten kann Gott sehr viel anfangen. Sehr viel. Die Frommen können wir vergessen. Aber diese Leute, die kann Gott ganz gut gebrauchen. Ich bat nur noch, erfahren zu dürfen, wie er zu dieser Einstellung gekommen ist. Und als er mir dann die Dinge sagte, reichte ich die Hand über den Tisch und sagte, ich gratuliere, wir haben den gleichen Sender eingeschaltet, mit dem Unterschied, dass Gott mir Gnade geschenkt hat, zwischen Kirche und ihm zu unterscheiden. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch und er sagt, es freut mich, wenn Sie den Leuten das Evangelium am Samstag verkündigen werden. Ja, das hätte ein Priester bestimmt nicht gesagt. Und ein Pfarrer auch nicht. Und die frommen Leute der Stadt auch nicht. Das hätten viele nicht gesagt. Er hat's gesagt. So haben wir uns vorgenommen, nach dem Wort der Schrift, was ist Matthäus 10, 27 oder 37, wo immer auch, was man euch ins Ohr sagt, das predigt von den Dächern. Auch das ist eine Bibelstelle. Auf das die Schrift erfüllt werde, steige ich morgen auf das Dach dieses Gotteshauses und dann sollen die Lautsprecher das Wort des Herrn tragen, dass es die ganze Siedlung und meinetwegen die ganze Stadt hört. Wir haben eine herrliche Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, die herrlichste, die es auf Erden gibt, und auch wir schämen uns des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist uns eine Gotteskraft geworden. Warum soll sie nicht auch anderen eine Gotteskraft werden? Wir hatten also vor, um 9.30 Uhr die erste Andacht, Kurzandacht zu haben, oben auf dem Dach. Aber bitte kommt nicht alle hoch. Es genügt, wenn ich darauf steige. Und dann um 10 Uhr sind wir hier im Saal. Und dann um 11.30 Uhr noch einmal auf dem Dach. Und dann um 14.30 Uhr noch einmal auf dem Dach. Damit wir auch den langen Samstag ausnutzen. Wir hoffen, dass Gott gelingen, dass er Gnade dazu schenken wird, wie im Propheten geschrieben steht, sie mögen darauf hören oder nicht, sie sollen wissen, dass ein Prophet unter ihnen war. Die Menschen sollen erfahren, dass wir noch glauben, wie die Schrift sagt, und dass wir uns nicht schämen brauchen. Schämen müssen sich alle, die deuten, aber nicht diejenigen, die von Herzen so glauben, wie Gott es gesagt hat. Um die Zeit zu nutzen, bitte ich, dass wir aufstehen, und ich möchte ein Wort lesen, und dann werden wir beten und weitere Bibelstellen betrachten. Hebräer, Kapitel 12, von Vers 18. Hebräer 12, von Vers 18. Denn ihr seid nicht zu einem mit Händen greifbaren und im Feuer lodernden Berge herangetreten, nicht zu Wolkendunkel, Finsternis und Gewittersturm, nicht zu Posaunenschall und Donnerworten, bei denen die Zuhörer die Bitte aussprachen, es möchte nicht weiter zu ihnen geredet werden. Sie konnten nämlich die Verordnung nicht ertragen. Selbst ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose erklärte, ich bin voller Furcht und Zitter. Nein, ihr seid zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für die Bibel, für das Alte und Neue Testament, für die völlige Übereinstimmung und göttliche Harmonie, die wir darin finden. Und noch mehr, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Heilsplan geoffenbart hast durch deinen Heiligen Geist und dass du uns in diesen Heilsplan hineingefügt hast. Möge heute und in diesen Tagen das, was auf Golgatha geschah und für uns bereitgestellt wurde, an uns und in uns und durch uns geschehen. Dass Golgatha nicht nur zur Betrachtung zur Verfügung stünde, sondern ein Erlebnis mit Gott werden könnte. Treuer Herr, wir legen dir alles hin und bitten um die Leitung und Inspiration deines Heiligen Geistes. Wir stellen die gesamte Versammlung unter die Deckung des Blutes des Lammes und bitten dich, Herr, sei du in unserer Mitte. Offenbare uns dein Wort und deinen Willen. Strecke deinen Arm aus. Lass Wunder und Zeichen geschehen. Ja, bestätige dein Wort am Ende, wie du es am Anfang getan hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank für alles. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Es gibt Stunden, in denen etwas passiert, das eine Wirkung hat. Es gibt Tage in der Geschichte und der Heilsgeschichte, an denen ganz besondere Dinge geschehen sind. Einer dieser Tage war jener Karfreitag, als unser Herr zwischen Himmel und Erde hing, ans Kreuz genagelt und, wie wir gehört haben, verspottet, bespien, mit einer Dornenkrone versehen, ein Purpurgewand umgetan und mit den Worten, dass er ja König sei, wurde er dann verhöhnt und verspottet. Einer sagte so agar am Kreuz, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Er hat uns allen geholfen, uns allen ist Heil widerfahren durch Golgatha. Und ich möchte heute mit Absicht einige Bibelstellen lesen, um uns, die wir ja glauben, trotzdem die Notwendigkeit von der Schrift her zu zeigen, warum Erlösung durch das Blut notwendig geworden war. Vor einigen Tagen war ich in Jakarta und es begab sich, dass ein Mann, ein Geschäftsmann aus Hamburg, plötzlich sagte, mit Ihnen hätte ich gerne ein Gespräch. Und dieser Mann, ob er schon Millionär war oder es noch werden wollte, weiß ich nicht genau. In jedem Fall sagte er, ich habe nun all diese anderen Religionen studiert, ich habe gelesen und jetzt frage ich Sie, warum musste in unserer christlichen Religion Blut fließen? Im Augenblick, als er das sagte, wusste ich noch nichts damit anzufangen. Ich wusste, dass Blut geflossen ist. Aber die Begründung, über die hatte ich vorher ja nicht gesprochen. Und so werden wir heute aus der Heiligen Schrift nachweisen, warum Gott ins Fleisch kommen musste, Mensch werden musste, um die Menschheit aus dem Verderben, aus dem Tode zu retten und uns zu einem göttlichen Geschlecht zu machen und das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Ihr wisst, wie schwer es mir fällt, etwas zurückzuhalten. Ich bin kein Prediger wie all die anderen geschulten Leute, die einen Aufbau haben und den Höhepunkt irgendwann am Ende kommen lassen. Ich bin von den Dingen, die Gott uns offenbart, so überwältigt, dass ich sie nicht zurückhalten kann. Satan war über die Schlange ins Menschengeschlecht hineingekommen. Kain war das Produkt. Und so musste Gott einen Weg finden, um in das Menschengeschlecht hineinzukommen, um diesen dort entstandenen Schaden wieder gut zu machen und heiliges Blut auf dieser Erde zu vergießen, um uns, die wir mitgefallen waren, aus dem Fall heraus zu erlösen und somit aus dem Bereich Satans loszukaufen und in den Bereich Gottes zurückzustellen. Ich könnte jetzt schon Amen sagen. Die Predigt ist gehalten. Wir könnten Gott danken. Lasst uns lesen. Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 von Vers 4 bis Vers 6. Ich, Johannes, sende den sieben Gemeinden in der Provinz Asien meinen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Hier ist die Rede von der Erlösung durch das Blut. Wir gehen heute nicht von vorne bis ans Ende, sondern wir beginnen mit der Offenbarung und kommen dann zu Mose zurück, um den Weg Gottes nachzuvollziehen, warum geschehen musste, was geschah. Hier geht es hauptsächlich darum, dass er uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat.
Amen.
Alle anderen Religionen hatten Philosophen und haben Philosophien. Wir haben Leben aus Gott empfangen, denn das Leben des Leibes ist im Blute. Auch darauf kommen wir noch, und dann werden wir sehen, warum geschehen musste, was geschah. 1. Johannes, Kapitel 4, von Vers 9 bis 10. 1. Johannes, Kapitel 4, von Vers, wir lesen 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes an uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn zur Sühnung für unsere Sünden gesandt hat.
Amen.
Das Wort eingeboren haben die meisten Sprachen überhaupt nicht getroffen. Ich denke da an die französische und andere Übersetzungen. Da steht Unik oder was auch immer. Das eingeboren will ich euch ganz kurz erklären und entschuldigt, wenn das hier gesagt wird. Aber was Jesus Christus betraf, da kam nichts von der Seite Marias, sondern das, was im Natürlichen vom Mann und von der Frau kommt und sich zusammenfindet, das kam beides durch einen göttlichen Schöpfungsakt. Und deshalb nicht zwei geboren, sondern ein geboren. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Haben wir das begriffen? Ein irdischer Leib, aber göttliche Schöpfung. Keine Vermischung Mensch und Gott, sondern ein Gott-Mensch. Amen.
Amen.
Ein Gott-Mensch. Um die Menschheit in das göttliche Geschlecht zurückzuführen. Bibelübersetzer, die keine Propheten waren und keine Offenbarung über die ursprüngliche Sünde hatten, geschweige über die notwendig gewordene Erlösung, sie haben nach Worten gesucht und haben ihr Bestes getan, aber aus Gnaden dürfen wir heute nicht nur eine Bibel lesen, wir lesen heute die Heilige Schrift im Licht des geoffenbarten Wortes, im Licht der völligen Offenbarung alles dessen, was seit dem Garten Eden geschehen ist. Und wenn ich daran denke, oder ja, ja, ich habe eben daran gedacht, mit irgendeinem Arzt sprach ich mal über die ursprüngliche Sünde, und dieser Mann war ein fantastischer Mensch, mit sehr viel Wissen und hoher Begabung ausgestattet und ein gläubiger Mann. Aber dann hat er auf den Boden gespielt und gesagt, allein der Gedanke, dass Eva sich da abgegeben hat, der ist so absurd. Das kann man doch nicht anhören. Das kann man doch nicht ertragen. Das, was den Hohen verborgen geblieben ist, hat Gott den Unmündigen geoffenbart, um uns überhaupt, wie ich es eben schon sagte, die Notwendigkeit unserer Erlösung von der Schrift her zu zeigen. Hier geht es um die Liebe Gottes. Gott hat uns geliebt, nicht wir ihn. Und jetzt dürfen wir ihn wieder lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und zwar mit und in seiner göttlichen Liebe, die nie begonnen hat und nie aufhören wird. Hier geht's auch um Sühne für unsere Sünde. Es musste gesühnt werden. Denn das, was im Garten Eden geschah, hat das Menschengeschlecht aus der Hand Gottes gerissen. Gott musste es auf diesem Wege wieder zurücknehmen. Und das hat er getan. Gelobt sei sein herrlicher Name. Soll verloren gehen, wer nicht gerettet werden möchte. Was können wir daran ändern, dass Menschen die Rettung, die Gott gegeben hat, nicht annehmen, sondern versuchen, nach eigener Fassung selig zu werden? Lasst uns aus dem Petrusbrief lesen. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 18 bis 21. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Amen. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden euch zugute. Merken wir, dass überhaupt nichts schiefgegangen ist, dass Christus als Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt voraus ersehen war. Also hatte Gott den Sündenfall schon mit eingeplant. Gott wird nicht überrascht. Gott wusste genau, wie Eva reagieren, wie Adam reagieren würden. Und deshalb konnte er von vornherein festlegen, was zu geschehen habe, nachdem dieser Fall eingetreten war. Denken wir an diese wunderbare, den Kern treffende Formulierung: Ihr seid nicht mit Silber oder Gold losgekauft worden, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Der Preis ist ein göttlicher Preis, die Erlösung eine göttliche Handlung hier auf dieser Erde. Wir brauchen sie im Glauben nur anzunehmen und Gott von Herzen dafür zu danken. Wir lesen im Hebräerbrief, aus dem 12. Kapitel noch einmal den 24. Vers. Hebräer, Kapitel 12, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet oder spricht als das Blut Abels. Ich habe es wiederholt gesagt, das Blut Christi spricht nicht nur, das Blut Christi spricht frei, spricht los, als hätten wir nie gesündigt, als kein Abel erschlagen hatte, da heißt es, ich höre die Stimme, lasst mich nachlesen, damit wir den Wortlaut genau haben. 1. Mose, Kapitel 4, von Vers 9. 1. Mose 4, von Vers 9. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Bin ich etwa meines Bruders Hüter? Gott aber sagte, was hast du getan? Ich höre das Blut deines Bruders zu mir aus dem Erdboden schreien. Lies das Wort einem gescheiten Mann, der die Brille nach vorne setzt, dass ein Blut schreit, dann würde er sagen, seht ihr, was da in der Bibel steht? Wie soll da ein Blut schreien? Da müsste doch eine Stimme sein, die gehört werden könnte. Merkt ihr, worum es geht? Im Blute ist das Leben. Oh, dass wir es ein für alle Mal erfassen könnten. Ich höre die Stimme des Blutes zu mir schreien. Das Blut Jesu Christi schreit Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, frei, Begnadigung, ein für alle Mal. Doch das Blut Christi spricht besser und lauter, als das Blut Abels hat sprechen können. Es hat dich freigesprochen. Amen. Wir glauben es von ganzem Herzen. Ich habe es zu Eingang gesagt, wir müssen uns entscheiden, ob wir glauben wollen oder im Unglauben untergehen möchten. Wer glaubt, wird selig. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das steht in der Bibel. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und der Glaube muss uns aus der Predigt kommen. Und ich meine, das Wort hat genügend Vertrauen in uns geweckt, dass es für uns glaubwürdig ist und wir es aufnehmen und von Herzen akzeptieren und respektieren, was darin geschrieben steht. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Glauben wir, dass auf Golgatha der neue Bund für die neutestamentliche Gemeinde rechtskräftig wurde und dass Gott unser aller Schuld und Sünde auf das Gotteslamm gelegt hat und das Lamm Gottes hat die Sünden der Welt hinweggetragen. Du brauchst sie nicht mehr zu tragen. Das Lamm Gottes hat sie getragen und gesühnt und vergeben. Du bist frei. Nimm es doch im Glauben an. Das dürfte jeder doch erfassen können. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn du es nicht erfassen kannst, dann lass dich davon erfassen. Lass dich davon überwältigen. Manchmal können wir es nicht. Dann muss es Gott tun. Gott muss es sowieso tun, damit wir Ja sagen können. Ich lese weiter aus Hebräer Kapitel 10, Vers 19 und 20. Hebräer Kapitel 10, 19 und 20. Da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen, das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch eingeweiht hat. Das ist der neue, lebendige Weg, der uns durch das Blut des Lammes gebahnt wurde. Jesus hat schon vorher sagen können, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber erst als das Blut vergossen wurde, konnte dieser Weg, diese Wahrheit, dieses Leben uns zuteil werden. Und es ist uns zuteil geworden. Und nur die bluterkaufte Schar wird auf diesem heiligen Wege wandeln. Nur die bluterkaufte Schar wird die göttliche Wahrheit annehmen. Die anderen werden darüber philosophieren. Wir nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, habe ich das doch nicht zu erklären. Wenn er sagt, ich bin das Brot, dann ist das doch nicht meine Sache, das irgendwie zu erläutern. Wenn er sagt, ich bin, ja siebenmal hat er es ja hintereinander gesagt, was er alles ist. Wir erklären überhaupt nichts. Wir glauben, dass er alles in allem ist. Wenn es um das Gehen geht, dann ist er der Weg. Geht es um die Wahrheit, dann ist er die Wahrheit. Geht es ums Leben, ist er das Leben. Amen. Geht es ums Licht, ist er das Licht. Amen. Worum es immer gehen mag, er ist der zentrale Punkt, von dem alles ausgeht und in dem alles wieder mündet, für mich und für dich. Wenn hier geschrieben steht, dass wir mit freudiger Zuversicht durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum eingehen dürfen, dann lasst uns das heute tun. Mit freudiger Zuversicht, mit dankbarem Herzen, dass der Weg gebahnt wurde, dass der Vorhang zerriss und dass dieses Blut des Lammes auf den Gnadenstuhl gesprengt wurde, um für uns einzutreten vor dem Angesicht unseres Gottes. Der Herr ist ja als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Ich möchte euch gleich aus Hebräer 9, Vers 11 vorlesen. Hebräer 9, Vers 11. Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist und nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes, ein für allemal in das Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Amen. Was möchtest du da noch hinzutun? Heute ist ja noch nicht Abendmahl. Aber wenn ich daran denke, dass in der gesamten römischen Kirche da die beiden Elemente verwandelt werden sollen, in Blut und der Wein in Blut und das Brot in den Leib, dann stimmt es mich traurig, dass Menschen in die Irre geführt werden. Es bedarf keine Verwandlung in das Blut oder in den Leib Christi. Wisst ihr, was es bedarf? Es bedarf der Menschen, die sich durch die Hingabe des Leibes und des Blutes Jesu Christi umgestalten und verwandeln lassen. Da kommt der Mann und macht ein paar hin und her und dann soll da was verwandelt sein. Da ist überhaupt nichts anders geworden. Aber da, wo Gottes Wort, das Wort vom Kreuz, verkündigt wird, da braucht kein Mensch mehr das oder jenes zu tun. Da brauchen wir nur Gott wirken zu lassen, damit die Umwandlung in uns geschehe. Denn er hat ein einziges Opfer ein für alle Mal dargebracht. Nirgendwo steht geschrieben, dass sein Opfer immer wieder erneuert werden sollte. Nein und nochmals nein. Durch sein vollbrachtes Opfer sollten Menschen erneuert werden und zur Wiedergeburt gelangen und göttliches Leben empfangen. Das ist die biblische Botschaft. Hört dies, ihr Völker alle und ihr christlichen Religionen, wer immer ihr seid. Das ursprüngliche Evangelium ist so verfälscht worden, dass keine Spur mehr von dem übrig geblieben ist, was Gott seiner Gemeinde am Anfang gegeben und anvertraut hatte. In Hebräer 9, Vers 20 und 22 lesen wir, Hebräer 9, 20 und 22, indem er dabei ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch angeordnet hat, aber auch das Zelt und sämtliche gottesdienstlichen Geräte besprengte er in gleicher Weise mit dem Blute. Überhaupt wird beinahe alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergießen erfolgt keine Vergebung.
Amen.
Das ist der Kern der göttlichen Botschaft. Ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung. Welches Blut ist damit gemeint? Das Blut, das Gott dazu bestimmt hatte, um die Vergebung uns aus Gnaden zu schenken. Wir gehen weiter zu Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2, 14 und 15. Hier steht wie folgt geschrieben, weil nun die Kinder am Blut und am Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Auch das ist ein ganz herrliches Wort und trifft den Kern unserer Erlösung. Er musste Mensch werden, Fleisch und Blut annehmen, ein Bestandteil dieser irdischen Welt werden, um hier auf dieser Erde sein heiliges Blut vergießen zu können. Und ihr wisst, aus der Geschichte Bruder Branhams, wer so herrlich erzählt, Er sagt, ich kann den Satan hinuntergehen sehen. Oder als der Satan sah, dass der Herr hinunterkam, da dachte er, jetzt hab ich endlich den, auf den ich schon immer gewartet habe. Und was geschah? Unser Herr hat den Satan überwunden, hat den Tod überwunden, hat die Hölle besiegt und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden und sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er ist gekommen, um uns Leben und volles Genüge zu geben. Er ist in die Hölle hinuntergefahren, damit du und ich zum Himmel hinaufgenommen werden können. Das wäre unser Ort gewesen. Aber da er unseren Platz eingenommen hat, brauchst du die Hölle nicht mehr zu fürchten. Ich erzähle das eigentlich sehr gern, als ich damals am 31. Dezember 80 war es wohl ins Krankenhaus geliefert wurde und wusste, dass meine Stunde geschlagen hat. Es war Seligkeit, es war Herrlichkeit. Keine Angst, überhaupt nicht. Im Gegenteil, eine herrliche Freude war es, in dem Gedanken aus der Zeit in die Ewigkeit zu gehen. Du hast nichts mehr zu fürchten. Dein Herr und Erlöser hat deinen Platz eingenommen, ist an deiner Statt gestorben, hat für deine Sünde gebüßt, ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig würden. Wenn dann gesagt wird, Gott sieht uns so, als hätten wir nie gesündigt, dann leugnen wir nicht, dass wir gesündigt haben, nur wir bekennen, dass uns die Sünde nicht mehr angerechnet werden kann. Nach dem Wort der Schrift, glückselig sind die, denen die Übertretungen vergeben sind. Und wenn Gott vergibt, dann vergibt er voll und ganz. Wir vergeben manchmal so stückweise uns selber noch etwas schneller als den anderen, aber Gott vergibt ganz und gar. Amen. Und gedenkt der Sünden nicht mehr. Es kann keine zweite Rechnung mehr ausgestellt werden. Die erste ist beglichen worden und der Schuldschein ist zerrissen worden. Amen. Der Gerichtsvollzieher soll arbeitslos werden. Er kann bei uns nichts mehr finden und nichts mehr holen. Alles ist beglichen. Alles ist bezahlt. Es stimmt. Glaubt ihr das alle? Amen. Glaubt ihr es von ganzem Herzen? Amen. Lasst euch nicht länger quälen. Stellt euch auf die Seite Gottes und gebt Gott Recht. Und dann kommen wir alle zu unserem Recht durch die Hilfe Gottes. Ich lese weiter aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, Kolosser, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Amen. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Hat er's getan? Amen. Er hat's getan. Wodurch hat er's getan? Wir haben's gelesen. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut. Es gibt eine ganze Glaubensgemeinschaft mit einigen Millionen Menschen, die leugnen, dass Christus gekreuzigt wurde. Sie leugnen, dass Christus gekreuzigt wurde. Was wäre für uns, wenn er nicht gekreuzigt worden wäre? Wir glauben, wie die Schrift sagt, das Zeugnis des Wortes Gottes ist unser Zeugnis geworden. Wir hören nicht auf Menschen, wir hören auf Gott. Es war der Ratschluss Gottes, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Ihr könnt es nachlesen, Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen. Er war hier in leiblicher Gestalt, aber die Fülle Gottes, die Fülle des Geistes, wohnte in diesem irdischen Tempel. Haben wir das begriffen? Amen. Was steht im Hebräerbrief noch geschrieben? Es sind ja so viele Dinge. Schlacht und Speisopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Amen. Einen heiligen Leib, in dem heiliges Blut floss und göttliches Leben war hier auf Erden in Menschengestalt. Das ist Evangelium. Das ist Verwirklichung des Ratschlusses Gottes. Die Menschen reden ja heute von der Selbstverwirklichung. Jeder möchte sich ja selbst verwirklichen. Wie sie es machen wollen, wissen sie selber nicht. Aber Gott hat's gewusst. Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, er der Erstling von den Toten, und wir die Erstlinge und die Erstgeborenen. Wir haben es ja gelesen in Hebräer im 12. Kapitel. Wir sind zu der Gemeinde des lebendigen Gottes gekommen, zu den vollendeten Gerechten, zu der im Himmel aufgeschriebenen Gemeinde, zu den Erstgeborenen, zu den vollendeten Gerechten. Amen. Amen. Wir sind Bürger Gottes. Amen. Auf Erden sind wir Fremdlinge und wir bekennen, meine Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Das ist unsere Heimat. Amen. Paulus führt es im Brief an die Galater aus. Das Jerusalem droben ist unser aller Mutter. Das ist die Freie. Wir sind frei geworden, auch von allen Denominationen, und hoffen nur, dass wir den Mut haben, auch den Rest des alten Sauerteigs hinter uns zurückzulassen, damit wirklich alles neu werden kann aus Gnaden. Lesen wir weiter aus Kolosser, dem 2. Kapitel von Vers, Kolosser 2 von Vers 13. Hier steht, auf euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret. Auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Könnt ihr glauben, wie die Schrift sagt? Das Amen ist zu schwach. Könnt ihr glauben, was die Schrift sagt? Amen. Amen. Und nochmals Amen. Heute stellen wir uns auf die Seite Gottes und sagen, dass der Teufel ein Lügner ist und dass Gott wahrhaftig ist. Von Jesus Christus, meinem Herrn, steht im 1. Johannes 5, Vers 20, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er sprach, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe, denn sie sollen Leben und volles Genüge haben. Hat er es gebracht? Amen. Haben wir es empfangen? Amen. Ist die Erlösung ein vollbrachtes göttliches Werk? Ja. Oder willst du bei dir selber noch nachhelfen? Lass es heute an dir geschehen. Und ich sage dir, wie das geschieht, indem du glaubst, wie die Schrift sagt, und Gott Recht gibst. Und sagst, Herr, von heute an schaue ich nicht mehr auf mich. Von heute an schaue ich auf das, was für mich geschah und was du aus mir gemacht hast. Natürlich warten wir alle noch auf die Verwandlung unseres Leibes. Und da mögen noch manche Prüfungen und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Aber eines dürfte ein für alle Mal geklärt sein, dass wir in unserer Seele göttliches, ewiges Leben empfangen haben durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und an diesem ewigen Leben ändert sich überhaupt nichts mehr. Gott kann nicht einmal Leben geben und dann Leben nehmen. Wenn Gott mit unseren Auf und Abs so mitmachen wollte, dann wüsste er, verzeiht diesen Ausdruck, am Ende nicht, woran wir sind. Das geht nicht. Ganz gleich, was kommt oder geht. Wir haben Gott Recht zu geben und uns auf seine Seite zu stellen und Ja zu sagen zu allem, was er in seinem Worte gesagt hat. Wir lesen aus dem Johannesevangelium, wenn es um die Kreuzigung, um direkte Ereignisse geht, die mit unserem Herrn zu tun haben, dann lese ich am liebsten im Johannesevangelium. Johannes war dem Herrn so nahe. Er hat alles ganz scharf und gut beobachtet. Johannes, Kapitel 19, von Vers 28 bis 30. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde, mich dürstet. Es stand dort nun ein mit Essig gefülltes Gefäß. Sie umwickelten also einen mit dem Essig getränkten Schwamm mit Isop und hielten ihm diesen an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab den Geist auf. Hier finden wir die Formulierung, auf dass die Schrift ganz erfüllt würde. Es fehlte noch eine einzige Sache, nur noch eine, nämlich dass ihm Essig zu trinken gegeben hat. Diese eine Sache von 109 Weissagungen, die sich bei seinem ersten Kommen erfüllten, waren 108 erfüllt. Nur noch eine fehlte, diese eine. Dann lesen wir hier, damit die Schrift ganz erfüllt würde, rief er aus, mich dürstet. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Fürchtet euch nicht, Gott wacht über seinem Wort. Auch wenn wir manchmal meinen, es ist schon alles geschehen, Gott weiß es am besten. Er wird den Rest, das Letzte, ja die letzte Verheißung, wird er erfüllen, damit die Schrift nicht gebrochen wird. Hört, ich lese es noch einmal. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde. Merkt ihr da die Betonung? Merkt ihr, worum es geht? damit die Schrift ganz erfüllt würde, mich dürste. Und dann stand dort Essig und so weiter, und man gab ihm zu trinken. Und dann lesen wir in Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Das verkündigen wir noch heute. Es ist vollbracht. Jede Weissagung, jeder Ausspruch, alles, was mit Bezug auf ihn geschrieben stand, hat sich erfüllt. Von seiner Geburt bis zu seinem Tode am Kreuz, bis zu seiner Grablegung und Auferstehung und seine Himmelfahrt. Alles geschah gemäß der Schrift. An uns, die wir aus Gnaden gläubig geworden sind, an ihn gläubig geworden sind und das Wort in der Gesamtheit glauben, wird sich ebenfalls jede Verheißung, die Gott gegeben hat, erfüllen. Ich lese noch aus 2. Korinther, dem 5. Kapitel, das bekannte Wort, das wir ja immer wieder zitieren, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat.
Amen.
Wir können nichts dafür. Das hat Gott getan. Unsere Aufgabe oder aus Liebe zu ihm wäre es oder stünde es uns gut an, dem Herrn dafür zu danken. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Ihr wisst ja, es gibt Menschen auf Erden, die alles Mögliche glauben. Sie suchen Gott, wo er gar nicht zu finden ist. Sie sehen ihn, wo er gar nicht ist. Es gibt viele heilige Orte, Heilige hier und Heilige da. Unsere Brüder kommen da aus Indien. Da gibt's nicht nur den heiligen Tempel und das heilige Wasser. Da gibt's die heilige Kuh. Und da gibt's noch einiges Heilige von der Kuh und so weiter. Man kann das alles gar nicht weitergeben. Menschen werden irregeleitet, wissen von dem, was Gott getan hat, nichts. Merkt ihr, wie groß unsere Verantwortung ist? Wir sind nicht nur mit Gott versöhnt worden. In uns ist das Wort von der Versöhnung niedergelegt worden. Wir sind ein Teil dieses Wortes durch die Versöhnung geworden. Und deshalb schreibt Paulus im nächsten Vers, für Christus also reden wir als seine Gesandten, die ja Gott, da ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Haben wir das alle im Glauben mitgehört, mitgelesen? Als seine Gesandten reden wir. Gott ermahnt durch uns. Oder Barje, was wohl der heute hier vorne schon gesagt hat, wir sind nicht hier, damit Gott durch uns predigen kann. Wir sind hier, damit Gott durch uns reden kann, durch uns wirken kann, durch uns ermahnen kann, durch uns das Wort der Versöhnung der Menschheit zu bringen, dass sie den Ruf hören und als Ruf Gottes verstehen und nicht meinen, ach, das ist dort irgendein religiöser Betrieb. Nein, das sind wir nicht. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes, die bluterkaufte Schar, die an das vollbrachte Erlösungswerk glaubt. Tut ihr es alle?
Amen.
Es tut gut, wenn wir ab und zu Amen sagen. Es gehört dazu. Das Amen ist nicht auf den gerichtet, der das Wort vorträgt, sondern zu Gott hin. Und von unserem Herrn heißt es, so spricht der Zeuge, der das Amen ist. Er ist das Amen. Alle Verheißungen Gottes sind in ihm Ja und Amen. Wir kommen morgen noch auf sehr viele Bibelstellen, aus denen wir ein Bild bekommen werden, abgerundet und abgeschlossen, wie wir es vorher wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Fassen wir zusammen. Die Menschheit ist von Gott getrennt worden. Die Eva ist auf den Einfluss Satans reingefallen und Adam auf den Einfluss Evas, und schon ging alles verloren. Eva war noch Jungfrau als die Schlange. Da haben wir wieder die Not mit der deutschen Sprache. Fast in jeder anderen Sprache steht da das männliche Wort. Nicht die Schlange, sondern der Schlangerich. Aber in der deutschen Sprache haben wir nur ein Wort für beide Geschlechter, für beide. Ganz sonderbar. So deutlich wie unsere Sprache ist. Und wenn es dann auf solch einen Punkt kommt, dann waren die Übersetzer ratlos und haben nicht gewusst, was sie tun sollen. Es war ja geschehen, wie wir alle wissen. Kain war das Ergebnis. Und so war Satan mit seinem Einfluss und mit allem in das Menschengeschlecht hineingekommen und hat alles ins Verderben, in den Tod und in die Hölle hinuntergerissen. Wäre Christus nicht gekommen und wären nicht im Alten Testament schon all die Opfer dargebracht worden, bis das vollkommene Opfer kommt, dann hätte Satan alles mit hinuntergenommen. Aber dank sei unserem Herrn, der vor Grundlegung der Welt wusste, wer glauben würde oder wer nicht glauben würde. Und so hat er unsere Namen schon in das Lebensbuch des Lammes einschreiben können, ehe wir überhaupt da waren. Manche fragen sich noch nicht einmal, warum Kain im Geschlechtsregister weder im Alten noch im Neuen Testament aufgeführt ist. Sie fragen nicht danach, warum nicht einmal steht, dass Kain der Sohn Adams oder Adam der Vater Kains wäre. Sie lesen einfach darüber hinweg. Dank sei Gott für diese gewaltige Offenbarung dessen, was dort im Garten Eden geschah. Dort eine Jungfrau, die der Teufel missbrauchte durch die Schlange, und hier eine zweite Jungfrau, die Gott überschattete, um ein göttliches Geschlecht hier ins Leben zu rufen, auf dieser Erde. Und damit war Christus der Anfang der Schöpfung Gottes. Halleluja! Preis sei dem lebendigen Gott! Ja, es gab solche und gibt sie heute noch, die gerade wegen dieser Sache Bruder Brennim ganz scharf angreifen und sagen, man hätte ja noch annehmen können, dass er ein Prophet sei, denn Gott hat ja schließlich Großes durch ihn getan. Aber dann kommt's. Sage du mir, ob du das auch glaubst, was er da über den Sündenfall gepredigt hat. Und in dem Moment, wo man sagt, natürlich glaube ich das, senkt das Angesicht sich finster, bei diesen Leuten. Man kann dabei zuschauen. Sie können göttliche Offenbarung nicht ertragen. Dabei ist alles auf Offenbarung gegründet.
Amen.
Und Jesus sagte, Vater, ich danke dir, dass du es Weisen und Klugen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es geoffenbart. Da das eine, hier das andere. Da der erste Adam, hier der zweite Adam. Da die erste Eva, hier die zweite. Da ein Mensch, Tiergeschlecht, hier ein göttlich-menschliches Geschlecht. Wir kommen morgen noch weiter darauf zu sprechen. Herrlich und wunderbar. Jetzt erkennen wir, warum Gott ins Fleisch kommen musste und warum in diesem irdischen Leibe göttliches Blut mit göttlichem Leben sein musste. Nämlich um die Menschheit aus dem Sündenfall heraus zu erlösen und zu einem göttlichen Geschlecht zu machen. Wir finden Gott nur da, wo er ist. Und zwar in Jesus Christus, unserem Herrn. Nur in ihm ist Gott Mensch geworden. Nur in ihm hat Gott sich der Menschheit geoffenbart. In keinem Philosophen, in keinem Lande. Unser Herr war das Fleisch gewordene Wort. Der Einzige, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Amen.
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 Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.
Amen.
Wir stehen auf, um zu beten. Wir singen den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So. Meine Kraft nur du allein, dein Blut wäscht mich fort.
Himmlischer Vater, wir haben es nicht nur gesungen, wir kommen, wir sehen das Lamm Gottes, aber wir sehen auch, dass schon im Garten Eden die ersten Menschen mit Fellen bekleidet wurden, dass da das erste Blut floss, um Felle zu haben, um die ersten Menschen darin kleiden zu können. Dann sehen wir Abel, der das rechte Opfer darbrachte. O treuer Gott, du hast dich den Deinen seit Anfang an offenbart. Auch ohne Bibel hast du ihnen Offenbarungen zuteil werden lassen. All deinen Knechten, all deinen Propheten, heute haben wir dein gesamtes Wort, Altes und Neues Testament. Herr, heute danken wir dir ganz besonders, dass du Knechtsgestalt angenommen, einen sterblichen Leib angenommen hast, am Leibe bist du gestorben, lebendig gemacht am Geiste, nachdem du zuerst hinuntergefahren bist und den Geistern im Gefängnis gepredigt hast. Ach, treuer Herr, was sollen wir dazu sagen? Vor uns liegt ein herrlicher Plan der Erlösung. Du hast den Schaden wieder gut gemacht. Gelobt sei dein Name, hast uns die Übertretungen nicht angerechnet, hast alles auf dich genommen, ja, die Strafe ward auf dich gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch deine Wunden sind wir geheilt worden. Heute danken wir dir gemeinsam für Golgatha, beten dich dafür an, dass du uns aus dem Bereich Satans erlöst hast, vom Tode, von der Knechtschaft, von allem freigemacht und uns in das Reich des Sohnes deiner Liebe versetzt hast. Großes hast du an uns getan. Heute stellen wir uns auf deine Seite. Heute geben wir dir Recht und bekennen, dass Satan ein Lügner, ein Betrüger und ein Mörder ist. Von Anfang an, von heute an, glauben wir dir, o Herr. Wir glauben, wie die Schrift sagt, du hast unsere Übertretungen auf dich genommen und als Lamm Gottes die Sünden der Welt getragen. Unser aller Schuld ist auf dich gefallen. Wir danken dir dafür und nun sind wir frei. Der Schuldbrief ist zerrissen, denn die Schuld ist bezahlt. Wir danken dir dafür. Neues göttliches Leben hast du uns aus Gnaden geschenkt. Heute wollen wir dir danken, denn heute sehen wir klar, warum Blut vergossen werden musste, warum du Fleisch und Blut annehmen musstest und Menschengestalt, damit du uns Menschen erlösen und in den göttlichen Stand zurückversetzen kannst. Keine Lehre und keine Erkenntnis, sondern das durch dich und in dir vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha. Herr, wir rühmen dich und wir preisen dich und wir beten dich an. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Als Versöhnte, als Erlöste, als Befreite dürfen wir dir heute von Herzen danken. Halleluja! Halleluja! Du hast uns dem Satan entrissen. Wir sind Gottes Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Halleluja! Deinem herrlichen und wunderbaren Namen. Amen.